Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Siskou leads it to Moussa! Oh, he cannot stop scoring, and that will send his country into the final.
Kaum zu glauben, aber es ist Zeit für ein WM-Finale. Österreichs U17-Nationalmannschaft steht im Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar. Und über das spreche ich heute mit Alexander Zambalukos aus unserer Sportredaktion. Hallo Alex.
Hallo Klaus.
7 Spiele, 7 Siege, 17:1 Torverhältnis. Wie ist dieser Erfolg einzustufen?
Ja, es ist großartig, ein unglaublicher Auftritt dieser jungen Mannschaft, die so kompakt, so locker, so unbeeindruckt von dieser Dimension, die sie erreicht haben, wirkt. Also der Außenauftritt ist unglaublich, vor allem die Art und Weise, wie dieses Team dann immer nach der Pause noch zulegen kann und förmlich durch dieses Turnier marschiert ist.
Ja, alle haben mitgefiebert, so auch sicher Ex-LASK-Trainer Thomas Sageda, der ist jetzt Co-Trainer bei Rapid unter Peter Stöger und er war ja bis Sommer noch Assistent von U17-Teamchef Hermann Stadler. Wie beschreibt er diese Mannschaft?
Für ihn ist die Abwehr das Prunkstück. Man muss auch dazu sagen, er ist ja eigentlich auch Teil dieser Erfolgstruppe. Er hat nur mit dieser Doppelfunktion Co-Trainer Rapid, Co-Trainer U17-Nationalteam eine Entscheidung treffen müssen vor dem Turnier. Wir wissen, bei Rapid läuft es im Moment nicht optimal. Es war ihm wichtig, Cheftrainer Peter Stöger da zur Seite zu stehen. Und er hat dann auf die Reise nach Doha verzichtet. Aber er ist auch ein wesentliches Element in diesem Team von Hermann Stadler. Die Abwehr ist das Prunkstück. Dieses Mittelfeld unglaublich konstant, kompakt, auch vor Spielfreude strotzend, immer wieder über die Flügel die Gegner aufreißend. Also ja, dann dazu natürlich gute Torhüter. Daniel Posch hat in diesem Turnier noch überhaupt kein Gegentor hinnehmen müssen, weil bei dem einzigen gegen Neuseeland hat er nicht gespielt. Das war das dritte Gruppenspiel, das mehr oder weniger bedeutungslos war, weil Österreich schon qualifiziert war. Ja, und dann natürlich die Offensive, obwohl man sagen muss, dass eigentlich der gefährlichste Stürmer jetzt nominell mit Dominik Dobis leider wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen ist. Aber das wird aufgefangen vom Kollektiv, also dieser Team Spirit in dieser Mannschaft. Das ist irgendwie, erinnert es auch ans A-Nationalteam, das ja auch gerade eine Sternstunde hatte mit dem Erreichen des WM-Tickets nach 28 Jahren. Ja, es ist wie ein roter Faden, der sich durchzieht und man kommt von einem Erfolg in den nächsten und aus dem Jubeln eigentlich nicht heraus.
Teamchef Hermann Stadler, du hast ihn als Vater des Erfolges beschrieben in deiner Analyse. Wie lange arbeitet er schon beim ÖFB und was zeichnet ihn aus?
Eine sehr große Menschenkenntnis. Er ist seit 2003 in unterschiedlichen Funktionen tätig, als Trainer verschiedener Nachwuchsnationalteams, hat schon 2013 eine U17 zu einer Weltmeisterschaft geführt. Ja, der Erfolg spricht für ihn. Das war auch als Spieler so. Man muss erst einmal zweimal ein Europacup-Finale erreichen mit Rapid und Austria Salzburg. Er hat einen sehr guten Zugang zu den Spielern. Er ist zwar schon 64 Jahre, aber offenbar hält ihn auch die Arbeit mit den Jungen selbst jung. Er kommuniziert auf Augenhöhe, also er ist nicht einer von oben herab, ein Besserwisser, der meint, den Fußball jetzt neu erfinden zu müssen, sondern Er lässt die Spieler an der langen Leine, sagt, sie sollen Spaß haben, sie dürfen auch Fehler machen. Und einfach diese Mischung macht es aus. Also da gibt es einen hohen wechselseitigen Respekt und auch natürlich klare Regeln. Und dazu gehört auf jeden Fall Höflichkeit, also die Art und Weise des Auftretens. Das Team kommt ja wahnsinnig sympathisch rüber und das hat nicht nur mit dem Erfolg zu tun.
Du hast das Kollektiv angesprochen, aber es gibt sicher einen, den kann man so ein bisschen als das Gesicht dieser Mannschaft beschreiben. Das ist Johannes Moser. Jetzt beide Tore erzielt im Halbfinale gegen Italien. Und er könnte jetzt sogar der Torschützenkönig werden mit 8 Toren bei diesem Turnier. Wer ist dieser junge Mann?
Ist ein gebürtiger Klagenfurter, aber schon einige Jahre in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg, hat sich super entwickelt, ist mittlerweile auch in der Zweitligamannschaft des FC Liefering angekommen und hat dort schon etliche Einsatzminuten. Wünschenswert wäre vielleicht, dass der FC Salzburg in der Bundesliga, der auch Europa League spielt, vielleicht auch jetzt auf ihn mehr zurückgreift, aber er ist auch ein sehr cleverer Bursche, er hat in der Schule eine Klasse übersprungen und er ist einfach, er liest das Spiel extrem gut und alles, was er irgendwie anfasst, scheint zu Gold zu werden. Die Art und Weise, wie er diese beiden Tore gegen Italien erzielt hat, das war so, es hat so spielerisch einfach gewirkt. Ja, er hat die erste Gelegenheit für Österreich, hat relativ viel Platz, zieht ab, Schuss ins Flach, ins rechte untere Eck, dann den Freistoß, den er da über die Mauer gezirkelt hat. Also ja, der hat ganz große Qualität. Das steht außer Frage.
Qualität haben Sie wahrscheinlich alle. Die Frage ist nur, wie viel haben Sie da schon Spielraum bei den Vereinen selbst? Du hast gesagt, Moser spielt da beim FC Liefering schon eine große Rolle. Wie sieht es denn bei den anderen Spielern aus?
Ja, also in die Bundesliga hat es noch kein einziger geschafft, das muss man sagen, würde man sich vielleicht wünschen. In Österreich hat man oft den Eindruck, dass die Jungen dann zum Zug kommen, wenn das Börsel ein bisschen zwickt bei den Vereinen, wenn man keine andere Alternative hat, weil man nicht groß auf dem Transfermarkt tätig werden kann. Aber ja, die meisten sind in Akademieteams. Dann auch schon in der zweiten Liga, also Johannes Moser ist jetzt nicht der Einzige, der vom FC Liefering, der zum Einsatz kommt. Aber es geht halt noch mehr und das wäre wünschenswert.
Aber hätten Sie schon das Zeug dazu? Kann man das irgendwie schon ein bisschen charakterisieren? Oder werden Sie einfach noch ein bisschen unterschätzt oder für noch nicht reif genug irgendwie eingestuft?
Das mag sein, weil ja, oft es geht halt um Punkte in der Liga, vielleicht auch um die nötige Erfahrung, die man da in die Waagschale werfen. Vielleicht fehlt einfach noch das große Vertrauen in sie. Aber gerade diese Weltmeisterschaft ist prädestiniert dafür, die Augen zu öffnen und vielleicht ein Umdenken herbeizuführen. Warum soll ein 17-Jähriger nicht in der Bundesliga spielen oder vielleicht sogar im Ausland? Gibt ja genug Beispiele. Ist zwar jetzt sehr hochgegriffen, aber Lamine Yamal hat auch mit 17 in der ersten des FC Barcelona gespielt. Und ja, also bei Johannes Moser hätte ich jetzt eher keine Bedenken, vor allem weil dieses gesamte Team auch eine enorme physische Präsenz auf den Platz legt. Und das setzt man ja eher bei den Kritikpunkten an. Ja, die sind körperlich vielleicht noch nicht so weit, dass das reicht für ganz oben, aber ja, sie beweisen das Gegenteil.
Und man will sie wahrscheinlich noch nichts verheizen, aber das du hast das auch ja, natürlich in deiner Analyse beschrieben, eben auf der Höhe, auf der Physis, da wäre es ja schon drinnen, aber dieser Sprung dann in die höchste Spielklasse. Wie viele werden es da schaffen? Gibt es da irgendwie eine Quote dafür oder wie schwierig ist es denn tatsächlich dann zu reüssieren in der höchsten Spielklasse?
Ja, es ist schon eine andere Liga tatsächlich. Erfahrungswerte. Wünschenswert wäre es natürlich für alle. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese U17 hernimmt, die 2013 bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, oder auch diese erfolgreiche U20-Nationalmannschaft, die 2007 in Kanada Vierter geworden ist, da haben es halt nicht alle geschafft. Und Fußball ist halt ein sehr intensiver Sport. Man weiß nie, was bei Verletzungen passiert. Da gibt es halt Spieler, die dann mit 22 ihre Karriere beenden mussten, weil es nicht mehr geht. Und man ist natürlich abhängig von Beratern, die vielleicht jetzt gerade nach so einer Weltmeisterschaft in Windeseile das große Geld wittern und dann vielleicht Deals abschließen, die den Spielern ja nicht behagen. Sie sind recht jung. Hermann Stadler hat gesagt, das entscheidet sich in den nächsten 2-3 Jahren, wohin die Karriere geht. Sie sollten jetzt dann irgendwann einen Schulabschluss haben, dann kommen ja Freundinnen, man weiß jetzt nicht, wie das Privatleben abfärbt dann auf die fußballerische Entwicklung, aber wenn sie fest an sich glauben und mit dem Feuereifer bei der Sache sind, beim Fußball, wie sie das vorexerzieren in Katar, dann sehe ich da schon eine große Zukunft.
Woher, wenn wir auf Österreich schauen und natürlich auf Oberösterreich, kommen denn die Spieler? Wo müssen wir uns denn so quasi am meisten bedanken? Weil ich glaube, Oberösterreich ist das nicht wirklich sehr präsent im Kader.
Im Kader jetzt nicht. Da ist eigentlich der Einsatzminuten hat, das ist Daniel Frauscher aus der Akademie der SV Ried. Er ist quasi der Joker im Angriff, wenn sich Hassan Deşişku ausgelaufen hat sozusagen und ausgepowert hat, dann kommt er, um Entlastung zu gewährleisten, aber er entwickelt sich auch prächtig und das ist ein Kollektiv, ein Team und da ist jeder eine wichtige Säule. Eben wie gesagt Thomas Sageda in der Vorbereitung auf dieses Turnier, dann haben wir einen Co-Trainer aus Micheldorf mit dabei im Team von Hermann Stadler, das ist der Mario Huemalehner. Und nicht vergessen dürfen wir auch den dritten Torhüter des Nationalteams. Das spricht einfach für eine große Tradition, die der LASK bei Torhütern hat. Das ist nämlich der Christoph Katzmeier. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, mit Alexander Schlager, mit Tobias Laval, jetzt Lukas Jung wird als U21-Teamtorhüter, also da kann man sich auf den LASK schon verlassen, was die Torhüterausbildung betrifft.
Aber man könnte zusammenfassen, wenn es um den Erfolg geht, dann kann man sich schon bei der, ich nenne es mal Fabrik Red Bull, bedanken, die eben dafür sorgen, dass diese Spieler auch auf diesem Niveau jetzt spielen.
Definitiv. Also der Kern der Mannschaft, das ist Red Bull-Schule. Man sieht, wie großartig in dieser Akademie gearbeitet wird. Das haben in der Vergangenheit auch die Erfolge in der Youth League gezeigt. Also da wächst etwas heran, da kann man darauf bauen. Und jeder, der da durch diese Schule gegangen ist und sich einigermaßen jetzt im Nachwuchsbereich etabliert hat, der hat auch das Zeug, ein guter, großer Fußballer zu werden, der vielleicht dann allalong den Sprung ins Ausland schafft.
Und allalong auf einer Bühne spielt, die das Ganze auch abbildet. Das war ja bis zum Zeitpunkt Halbfinale nicht wirklich groß, also zumindest wenn es um die Kulisse geht. Zum Abschluss, da wartet ganz was anderes auf die U17.
Ja, das Finale bekommt die größtmögliche Bühne. Es ist ein Stadion, das Khalifa International Stadium, das schon Schauplatz bei der Weltmeisterschaft der Großen 2022 in Katar war. Es fast 45.000 Besucher. Für die meisten ist das ja gigantisch aus unserem Team. Die haben noch nicht in solchen Stadien gespielt, in der Dimension. Und angeblich soll auch die Kulisse recht ordentlich werden. Wie man hört, sind bereits 20.000 Tickets verkauft. Also ja, ist sicher ein schönes Stadion. Immerhin übrig geblieben von dieser WM 2022. Und ja, das ist die Bühne, die sich die sich Österreichs Team hart erarbeitet hat und auch redlich verdient hat.
Und Fußball Österreich wird da natürlich live dabei sein vor den Fernsehgeräten. Österreich gegen Portugal.
Und im Live-Ticker auf
Nachricht. Und im Live, so ist es nicht zu vergessen. Genau, für all jene, die da vielleicht vor dem Laptop sitzen, eben der Live-Ticker. Österreich gegen Portugal am Donnerstag um 17 Uhr ist Anstoß gegen Japan. Da haben die Portugiesen in der Gruppenphase verloren. Österreich hingegen knapp mit 1:0 gewonnen im Viertelfinale. Heißt,
dass Österreich Weltmeister wird. Aber ja, da bis dahin muss man mal abwarten. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Japan ein ganz, ganz starkes Turnier gespielt hat. Dort Österreichs Spieler haben unumwunden zugegeben, das war der stärkste Gegner, gegen den sie jemals gespielt haben. Das soll schon was heißen. Und die waren richtig gut, die Japaner. Also das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Aber grundsätzlich darf man schon optimistisch sein, dass gegen Portugal der letzte Schritt gemacht wird.
Das wäre natürlich eine unglaublich große und sowieso historische Sache. Alex, wir halten die Daumen. Danke für deine Analyse.
Gerne, Klaus.
Und ich sage danke fürs Zusehen. Das war eine Matchplan-Spezialfolge. Am Donnerstag geht es dann wieder um die heimische Bundesliga. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.